Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir aus. Ich merke gerade, wo ich aufgestanden bin. Draußen scheint auch die Sonne tatsächlich. Es ist ein schöner Morgen geworden, obwohl auch gestern ein relativ kalter Tag noch da war. Aber wenn wir so zurückdenken auf die letzten beiden Wochen, waren die nicht schön warm? War das nicht einfach herrlich, mal wieder die Sonnenstrahlen zu genießen nach diesem langen, kalten Winter? Und selbst der Frühling war nicht gerade richtig warm, wenn ich an den Mai denke. Es war schon schlimm, oder? Viele haben das an der Heizungsrechnung sicherlich gemerkt oder werden es noch merken. Jetzt ist es schöner geworden. Es ist gut so. Wenn ich gerade an letztes Wochenende denke, haben sicherlich viele von euch das Wochenende dazu genutzt, weil auch noch ein Feiertag da war, vielleicht mal ins Grüne zu kommen, weil sich an der schönen Natur zu erfreuen. Gucken, wie es draußen aussieht. Es fängt richtig an zu blühen und ja, der Rasen wächst auch ziemlich schnell. Da muss man wieder was tun. Aber dennoch, es ist einfach schön. Es ist schön, so die Natur zu genießen. Eben haben wir noch so ein Lied gesungen von Johann, Dankeschön, was die Natur auch besang als solches. Es war herrlich. Es ist herrlich. Es ist schön, sich an Gottes Schöpfung zu erfreuen. Also wir, meine Frau und ich, wir haben das letzte Wochenende auch so in der Art genutzt und sind mal rausgefahren ins Grüne. Ein lang ersehnter Wunsch. Ich muss sagen, mehr von meiner Frau als von mir. Aber wir sind mal nach Hannover gefahren. Nach Hannover in die Herrenhäuser Gärten. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da war, aber wenn jemand Gärten mag, wenn jemand Blumen mag, dann ist das eine Gelegenheit. Ja, ich weiß nicht, Georg, kriegen wir da vielleicht ein Bild dran von den Herrenhäuser Gärten? Ich habe nicht viele mitgebracht, gar keine Frage, wenigstens eines. Weil ich einfach finde, dass es schön ist, wenn man einmal rausfährt und sich an der Natur Gottes erfreuen kann. Es ist einfach wunderschön. Was für eine Fantasie hat Gott da überhaupt walten lassen, um so eine Vielfalt an verschiedenen Blumen, an anderen Gewächsen, an Bäumen zusammenzupacken. Und das ist da in einem Garten, auf einem großen Platz. Das sind Bäume, das sind Blumen aus verschiedenen Bereichen der Erde und die sind dann plötzlich zusammen und die harmonieren miteinander. Und alles wächst wunderbar, es gedeiht, es ist einfach eine herrliche Umgebung da. Es ist alles so schön, so harmonisch. Jetzt habe ich richtig ein bisschen Werbung gemacht, oder? Fahrt mal hin, es ist nicht weit. Aber da drängt sich mir vor allem auch der Vergleich mit einer Gemeinde auf. So wie die Pflanzenwelt so verschieden, so sind eigentlich auch wir Menschen richtig verschieden. Zwar nicht so in unserer äußeren Ausgestaltung, da ähneln wir uns schon noch ziemlich, obwohl auch da große Differenzen da sind. Aber wenn wir an den Charakter denken, wenn wir an unsere Ansichten denken, an unsere Erfahrungen denken, an unsere Motivationen denken, an die Dinge, die uns bewegen und all die ganzen Sachen, die sind doch schon ziemlich unterschiedlich, oder? Gewaltig unterschiedlich. Wir haben verschiedene Erfahrungen gemacht. Viele von uns stammen aus verschiedenen Ecken der Erde und plötzlich sitzen wir hier zusammen. Wir gehören zusammen in einer Gemeinde und wir leben miteinander in unserer ganzen Verschiedenheit, wie wir sind, mit unseren verschiedenen Denkweisen, mit unseren verschiedenen Charakteren. Und dennoch, schön, Gott hat uns so zusammengepackt und er findet das gut so. Und ich hoffe, wir tun das auch. Aber dennoch kann natürlich bei der ganzen Verschiedenartigkeit auch mal hier und dort, also können Spannungen auftreten, es können Probleme auftreten, die Gott, ich mal sagen, der Gärtner, zu beheben versucht. Die Frage ist, wie? Und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Es geht mir heute um Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14, ein etwas schwieriger Text, da geht es genau in diese Richtung. Die Gemeinde, ein Blumengarten, so habe ich es heute einmal genannt. Der Text ist etwas länger, aber ich möchte ihn trotzdem komplett vorlesen. Römer 14, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Einer glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere hält jeden Tag gleich.
Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wer den Tag achtet, achtet ihn dem Herrn. Wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Und wer nicht isst, der isst dem Herrn nicht. Und Dank sagt Gott. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn, sei es, dass wir sterben dem Herrn. So sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr darüber, dass dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Ich weiß und ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst gemein ist. Nur dem, der etwas für gemein achtet, dem ist es gemein. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Und verdirb nicht mit deiner Speise den, für den Christus gestorben ist. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und die Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden ist und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Soweit der Text. Und wir haben sicherlich gemerkt, dass der Anlass für dieses Schreiben ja wohl gewaltige Spannungen waren. Ne? Also in der Gemeinde zu Rom muss es wohl ganz schön hoch her zugegangen sein. Sonst wäre Paulus hier nicht in dieser Art und Weise darauf eingegangen. Und scheinbar war das ja nicht nur eine Sache, die irgendwie im Hintergrund ablief. Also diese Spannungen, nun, das muss schon richtig vordergründig gewesen sein. Da war mehr als nur in Gedanken etwas gutheißen oder nicht gutheißen. Ich denke mal, da war ganz schön knallharte Ablehnung dabei. Es waren wohl mehrere Gruppen von Menschen da, ja, die unterschiedlich gedacht haben. Und aus ihrem Denken heraus haben sie dann auch unterschiedlich gehandelt. Wobei man ganz klar im Text sehen muss, es geht nicht in erster Linie um das Lehrhafte, also um Theorie, sondern es geht in erster Linie um praktische Dinge. Die Menschen hatten, wie gesagt, unterschiedliche Ansichten und haben daraufhin sich zueinander so benommen, dass es nicht gerade gut war. Und das war das eigentliche Problem. Das Problem nicht in erster Linie die Ansicht, sondern das Problem einfach das Verhalten zueinander, was ein Ergebnis dieser Ansicht war. Und das wurde schon in dieser Gemeinde zu einer Zerreißprobe. Die Nebensachen, so will ich sie einmal nennen, die sind in diesem Text aber ganz klar definiert. Hier geht es einmal um das Essen von Fleisch, es geht um das Trinken von Wein und es geht um Beachtung von besonderen Tagen. Also einen Tag höher achten als den anderen. Ob es nun Samstag, Sonntag oder vielleicht irgendwelche anderen Tage sind, können wir gar nicht mehr sagen. Und Paulus teilt hier diese beiden kontrahenten Gruppen einfach in zwei Gruppen auf und sagt, das sind die Starken und die Schwachen. Der eine ist stark und der glaubt, er dürfe alles essen. So bezeichnet Paulus sie hier. Der Schwache aber, er isst Gemüse. Also der Schwache im Glauben vermeidet den Genuss von Fleisch. Wir können heute nicht mehr feststellen, aus welchen Motiven heraus das so war. Und warum sie kein Fleisch essen wollten, wissen wir nicht. Wir sehen zwar eine Parallelstelle in 1. Korinther Kapitel 8, da geht es um Götzenopferfleisch. Aber hier steht nichts darüber. Wir können also nicht davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um Götzenopferfleisch handelte oder generell um Fleisch? Ich weiß es nicht. Die Schwäche dieses Schwachen besteht einfach darin, dass sie den Satz ablehnen, den wir eigentlich in der Apostelgeschichte sehen, wo Gott gesagt hat, alle Speise ist rein. Ja, und somit hätten sie ja eigentlich alles essen können. Aber sie tun es nicht und das macht ihre Schwäche aus. Wahrscheinlich, ich denke, so kann man es annehmen, handelt es sich hierbei bei den Schwachen um eine Gruppe von Judenchristen, die irgendwie in ihren Traditionen gerne bleiben wollen. Ja, wo die Starken im Glauben keine Bedenken haben, wo sie ganz ruhig handeln können, essen können, was sie wollen, sie trinken, da halten diese sich einfach vorsichtig zurück. Also sie setzen sich selber Grenzen, über die sie nicht hinwegspringen wollen. Das tun sie für sich aus gutem Grund. Die Starken dagegen sind diejenigen, die in der Freiheit leben, die wohl über diesen Dingen stehen. Irgendwie kommt mir diese Einteilung und schwach und stark schon ein bisschen bekannt vor, oder? Euch auch? Vielleicht sehen wir das manchmal nur so ein bisschen umgekehrt. Ja, dass wir gerade diejenigen, ja, die eher traditionellen sind, eher diejenigen, die sich so ein bisschen ihre eigenen Grenzen setzen, dass wir die als die Starken bezeichnen und die eher Freiheitlichen als die Schwachen. Wie dem auch sei. Ich denke, diese Einteilung ist so oder so diskriminierend, oder? Und ich glaube auch nicht, dass die Leute sich so gegenseitig da genannt haben. Vielleicht nennt Paulus es nur an der Stelle so. Ich denke nicht, dass wir irgendwie es nutzen könnten und mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und sagen, hey, du stark, ich schwach oder umgekehrt. Nein, darum geht es ganz bestimmt nicht. Ich habe vorher gesagt, es geht um Nebensächlichkeiten. Was sind denn eigentlich solche Nebensächlichkeiten für dich und für mich? Was sind solche Streitfragen vielleicht? Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt jedem von uns hier irgendwo Dinge einfallen, die wir genau da jetzt einpacken würden. Ja, und würden sagen, für mich sind das Nebensächlichkeiten. Die sehen wahrscheinlich unterschiedlich aus. Für dich anders wie für mich. Ich weiß das nicht. Na, was schätzen wir da ein? Unsere Liederwahl? Vielleicht unsere Gottesdienstabläufe, die könnte man da reinpacken? Unsere Geschmäcker? Wie ich mich kleide, wie ich mich gebe, was ich mir anziehe, was ich mir aufsetze und all die ganzen Dinge. Was packt mir da so eigentlich rein? Was sind für mich Fragen, ja, die nicht so ganz klar definiert sind? Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier eine ganz lange Liste gibt. Aber Vorsicht. Vorsicht ist an dieser Stelle ganz klar geboten. Der Text redet hier gleich im ersten Vers über zweifelhafte Fragen. Ich bin mir ganz sicher, dass sehr, sehr viele Fragen, in denen wir noch so unsere Zweifel haben, dass sie nicht zu diesen zweifelhaften Fragen gehören, sondern dass sie wohl ganz klar in der Bibel irgendwo definiert sind und Gott uns ganz klar gesagt hat oder zeigt, wo es lang geht. Und nur weil wir da drin zweifeln, gehören sie noch nicht unbedingt da rein. Andere, wo wir vielleicht einfach ganz fest stehen und meinen, das ist das absolut Wichtigste, kann gut sein, dass sie in diese zweifelhaften Fragen mit reingehören. Aber was da drin ist, das muss noch erstmal definiert werden. Und ich denke, dazu kommen wir noch ein bisschen später. Das Problem jetzt allerdings hier in der Gemeinde war nicht in der ersten Linie, wie schon gesagt, das Verständnis, sondern einfach der Umgang miteinander. Das, was diesen wunderschönen Garten Gottes, das Gedeihen nicht zuließ, das Wachstum behinderte. Das waren nicht die Erkenntnisse, sondern es war im Prinzip das Handeln miteinander. Das, was zwischen den einzelnen Gläubigen abging. Und das erinnert irgendwie ganz stark an manche Vorgänge auch in der heutigen Zeit, oder? Fällt was heute nicht so auf? Die Starken, also die Freieren, die keine Sorgen hatten in Bezug auf Speisen und Getränke und die Beachtung von irgendwelchen besonderen Tagen, ja, die haben sich einfach schwach benommen und haben die anderen verachtet. So nach dem Motto, ja, wer seid ihr denn eigentlich überhaupt? Hey, schau mal her, ihr da unten. Wie kann man nur eigentlich so gesetzlich denken? Wir leben doch nicht mehr im Alten Testament, oder? Wir sind doch zur Freiheit berufen. Und ich habe meine freiheitlichen Ansichten und da stehe ich auch ganz fest drin. Also warum darf ich die nicht auch ausleben? Bin ich damit nicht auch mehr wert? Aber die Schrift hier sagt nein, keineswegs. Das hat nichts mit Wert zu tun. Und Paulus sagt hier in Vers 3, wer ist, also der freiheitlich Denkende, der verachtet den nicht, der da ist. Eine ganz, ganz klare Aussage. Und wenn du denkst, dass du es begriffen hast und in deiner Freiheit leben darfst, egal wie die ausschaut, hast du niemals das Recht, den Schwächeren zu verachten. Jemanden zu verachten heißt hier ganz einfach, ihn beiseite stehen lassen. Ihn nicht wert zu erachten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ihn in die Gemeinschaft mit aufzunehmen. So nach dem Motto, mit dem will ich nichts zu tun haben. Na. Und deshalb sagt Paulus hier auch ganz klar, den Schwachen im Glauben, nimm auf. Nimm ihn auf in deinen Garten. Der gehört dazu. Kein Bedenken. Nimm ihn auf. Er gehört genau wie du in diesen wunderschönen Garten der Gemeinde. Aber die, doch angeblich Schwachen, die lassen sich nicht so einfach diskriminieren. Die reagieren auch. Das sieht man hier in dem Text. Sie richten die Starken. Ja? Und wer nicht ist, steht hier, richtet den nicht, der da ist. Wie sah denn dieses Richten aus? Das Richten der Schwachen. Vielleicht so. Hey, ihr da oben. Ihr liberal Denkenden. Glaubt ihr denn, ihr gehört wirklich dazu? Was ist euer Glauben überhaupt noch wert? Es ist doch sicherlich nur eine Frage der Zeit, da fallt ihr vom Glauben ganz ab, oder? Jetzt vielleicht ein bisschen krass gesagt von mir. Aber kennen wir nicht irgendwo so die Art von Gedankengängen oder Worten? Haben wir das nicht schon mal irgendwo ähnlich gehört? Und Paulus, der reagiert hier ganz einfach. Er stellt eine Frage. Sagt, wer bist du eigentlich? Wer bist du? Du Starker oder du Schwacher. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Um vielleicht einmal wieder im Bild von diesem Garten zu sprechen, ja, so nach dem Motto, du kleiner Kaktus, was willst du eigentlich? Ja, du kannst zwar ganz gut deinen Saft aufbewahren, das ist ja in Ordnung, aber warum richtest du die schöne Blume, die da so freiheitlich neben dir steht? Wer bist du? Wer bin ich, der ich über andere richten kann? Und ganz nebenbei gemerkt, du kleiner Kaktus, ja, diese Blume, die wird ruhig stehen bleiben, denn der Herr wird sie halten. Mach dir mal keine Sorgen um die Starken da oben. So kann man das aus dem Text hier interpretieren. Der Herr wird ihn halten. Warum? Ich darf ihn nicht richten, weil er einfach Gott gehört. Deswegen der Grundsatz Nummer 1. Wenn es darum geht, dass irgendwo in einer Gemeinde zweifelhafte Fragen sind, Dinge, die man unterschiedlich sehen kann, ganz klar, richte den anderen nicht. Richte ihn nicht, verachte ihn nicht. Denn Verachtung ist ja im Prinzip auch eine Art Richten. Ich habe ihn schon beurteilt. Verachte ihn nicht. Warum nicht? Er gehört nicht dir. Er gehört Gott. Und er wird schon mit ihm klarkommen. Er wird ihn schon behandeln, wie es sein muss. Er ist der Gärtner. Er macht das. Wir sehen also, zweifelhafte Fragen können eine Gemeinde schon mal ganz schön in Wallung bringen, oder? Das passiert hier und dort und ich denke, viele von uns haben das auch schon irgendwo gesehen, dass man einfach zu menschlich reagiert. Aber es ist sehr wichtig, wie man miteinander umgeht, damit das keiner verletzt wird. Dann könnte man natürlich auch andererseits sagen, na gut, wenn das dann sich so verhält, dann könnten wir doch eigentlich alles so ein bisschen lockerer sehen, oder? Lassen wir mal jeden so stehen mit den Dingen, die er so erkannt hat, ja, und decken über alles so ein bisschen das Mäntelchen der Liebe und dann wird das schon mit der Zeit sich alles regeln. Ja, warum muss man das dann unbedingt da irgendwie klären? Der Vers 5, der sagt hier etwas anderes. Wenn es also Fragen und Meinungen gibt, die unterschiedlich beantwortet werden können, die unterschiedlich gesehen werden können, dann seid aber auch darin, in der Meinung, die ihr habt, völlig gewiss. Seid euch sicher in eurer Meinung. Ich weiß, die Bild-Zeitung hat mal früher mit dem Slogan geworben, bild dir deine Meinung. Ich weiß nicht, ob sie das heute noch tut, habe schon sehr lange keine gesehen. Aber es kommt wirklich darauf an, dass wir uns unserer Meinung bilden über Dinge, die in der Bibel stehen, über Belange, die unser Leben betreffen. Warum denke ich gerade so? Warum handle ich gerade so? Wie kann ich das, was ich da tue, verantworten? Und zwar nicht anhand der Bildzeitung, nein. Auch nicht unbedingt anhand der Meinungen der Leute um uns herum. Auch nicht der Kulturen, in denen wir drin stecken. Nein, da kommt das gar nicht so drauf an. Aber einfach anhand der Bibel. Da steht es drin. Mit Gebet. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Dass wir da einfach zu einer Überzeugung kommen, ja, Gott hat es mir so gezeigt an der Stelle und dazu stehe ich. Denn genau das kann ich verantworten. Und ich denke, dass Gott einem auch wirklich zeigt, wenn wir frei und offen dastehen und nach Antworten suchen, welche Antwort für mich an der Stelle die richtige ist. Das zeigt er mir. Vor allem, wenn man ja, das mit dem Ziel tut, wie wir das in Vers 8 lesen, denn sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn oder wir sterben dem Herrn. Nämlich, wenn ich das Ziel habe, Gott zu dienen und mir dann die Frage stelle, ey, wie habe ich diese Frage zu beantworten? Dann wird Gott uns schon zeigen, wo es lang geht, was das Richtige für uns ist. Und wenn Gott uns das dann gezeigt hat, dann müssen wir auch ganz klar dazu stehen. Wir können daran festhalten. Das sagt uns der Text hier. Aber dennoch den anderen in seiner Meinung an der Stelle auch stehen lassen. Ein bekannter Pfarrer aus dem Elsass, der hieß Oberlin, er hatte in seinem Büro oder was auch immer hinter seinem Schreibtisch ein Bild an der Wand hängen. Und dieses Bild hatte eine Eigenart. Von der einen Seite schimmerte es ein bisschen rötlich. Wenn man das von der anderen Seite betrachtet hat, dann schimmerte es bläulich. Wenn dann mal junge Paare zu ihm kamen, die sich verheiraten wollten, dann hat er sie da vorne hingesetzt, aufs Bild gezeigt, die Frage gestellt, was siehst du? Wie wirkt das Bild auf dich? Klar, musste jeder seine Meinung haben, ne? Denn sie waren ja absolut überzeugt von dem, was sie sahen. Ohne zu kommentieren, hatte sie dann einfach die Plätze wechseln lassen. Und dann die gleiche Frage noch einmal gestellt. Dann sah die Antwort schon ganz anders aus. Aus der anderen Perspektive gesehen, sehen manche Fragen auch ganz anders aus. Ja, und vielleicht ist es einfach mal wichtig, auch mal die Plätze zu tauschen. Mal versuchen, Dinge aus der Sicht des anderen zu sehen. Vielleicht sehen wir dann auch manche Dinge einfach anders. Oder auch lassen ihn eher stehen. Der Text, er spricht dagegen, dass wir versuchen, in zweifelhaften Fragen uns irgendwie gegenseitig zu überzeugen. In manchen Dingen gibt es eine Vielseitigkeit. Und diese Vielseitigkeit ist manchmal auch sehr, sehr gut. Und das verschönert einen Garten. Der Grundsatz Nummer 2 also, im Umgang in unserem Text miteinander. Sei dir deiner Meinung gewiss. Hast du dir deine Meinung gebildet, dann stehe dazu. Sei sicher, dass Gott es dir genauso gezeigt hat. Warum ist das so wichtig? Ich denke, der Vers 12 gibt uns hier so eine zusammengefasste Antwort. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Also, ich muss nicht meine Rechenschaft ablegen über die Ansichten und Verhaltensweisen meines Nächsten, sondern nur für meine eigenen. Es kommt der Tag, das sagt der Text ganz klar, da werden wir vor Gott stehen. Wir werden das verantworten müssen, was wir getan, was wir gedacht, wie wir gelebt haben. Für den einen kommt der Tag früher, für den anderen später. Aber ich werde dort nicht gefragt werden, was Jakob Neufeld gedacht hat. Ganz bestimmt nicht, sondern was ich gedacht habe. Und genau das oder genau dazu werde ich Rede und Antwort stehen müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich weiß, wie ich handle und warum. Wie bin ich denn zu diesem Ergebnis gekommen? Dann kann ich da auch gerade für stehen. Ich kann nur nicht sagen, Leute, die anderen haben ja auch. Das funktioniert ja irgendwie schlecht. Aber auch das ist noch nicht alles. Man kann ruhig eine Meinung gebildet bekommen haben. Gott dir gezeigt hat, ja, für dich ist das das Richtige. Dann kommt es immer noch darauf an, wie ich mit dieser meiner Meinung dem anderen gegenüber mich verhalte. Ich kann ruhig sicher sein, meiner Meinung. Aber ich denke, der Text, der zeigt uns hier noch einen dritten Grundsatz. Und er lautet, wandelt in der Liebe. Selbst wenn du deine Meinung hast, wandle liebevoll, gehe liebevoll mit deinem Nächsten um. Wir sehen das in Vers 15 zum Beispiel. Wenn aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du schon nicht nach der Liebe und bringe nicht durch deine Speise ihn ins Verderben, um wessen Willen Christus gestorben ist. Oder auch der Vers 13 geht in die gleiche Richtung. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern richtet vielmehr darüber, dass dem Bruder kein Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Also die erkannte Wahrheit, sie kann ruhig stehen bleiben bei dir. Und du kannst zu Hause danach handeln. Aber wenn man in einer Gemeinde ist, dann soll man bitte auch Rücksicht aufeinander nehmen. Da geht es auf das, kommt das auf das Wie. Wie geht man mit diesen Dingen um? Darauf kommt es an. Wenn also unser Bruder, unser Nächster, unsere Schwester in der Gemeinschaft dadurch betrübt wird, weil ich ihm einfach meine Meinung irgendwie aufdrösel, aufbrumme, dann handle ich nicht mehr nach der Liebe. Dann ist das im Prinzip ein Kaputtmachen des Werkes Gottes. Dann ist es ein Zerstören des wunderschönen Gartens, in dem wir drinnen stecken. Und das kann irgendwie nicht sein. Dazu sind wir nicht berufen. Wir sind dazu berufen, liebevoll miteinander umzugehen. Wie heißt es so schön in 1. Korinther 13, Vers 2? Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, hätte aber der Liebe nicht, wäre ich nichts. Nix. Da nützt keine Stärke, da nützt keine Schwäche, da nützen keine Erkenntnisse, das ist alles nix. Also geht miteinander liebevoll um. Das ist hier ganz klar die Aussage. Lass mich noch einmal zurückkommen zu dem wunderschönen Bild des Gartens. Der Garten ist die Gemeinde, so will ich das heute einmal so sehen, und Gott gehört dieser Garten. Wir sind die Blumen darin und wir sind unterschiedlich. Wir kommen aus verschiedenen Gegenden zusammen und denken unterschiedlich, weil wir auch verschiedene Entwicklungen mitgemacht haben, weil wir verschiedene Dinge erkannt haben. Und das ist sehr, sehr gut so. Wie verhalten wir uns also in diesem wunderschönen Garten? Wie kann es passieren, dass wir, oder wie kommen wir dazu, dass wir gut miteinander harmonieren? Dass das Ganze ein gutes Gesamtbild abgibt, wie das, was wir da vorne sehen. Wie kommen wir dazu? Von diesem Text heraus, es gibt sicherlich mehr, aber ich möchte einfach diese drei Dinge nennen. Gibt es drei ganz wichtige Sachen. Richte den anderen nicht. Verachte ihn nicht. Er gehört dem Herrn. Sei dir deiner Meinung gewiss. Und als letztes und drittes, wandle in der Liebe miteinander. Nimm Rücksicht auf den anderen. Wenn wir also diese Dinge beachten, danke für die Unterstützung, Georg. Wenn wir diese Liebe beachten, diese Dinge beachten, dann kann es oder kann dem Wachstum da nichts entgegenstehen, dann kann er wunderschön gedeihen. Und das werden Leute, die da durch die Tür kommen, garantiert merken. Und das wäre so schön. Amen.